Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und zum Glück sitze ich nicht alleine im Podcast-Studio. Mir gegenüber sitzt der liebe Hardy, den kennt ihr ja schon. Hallo Hardy.
Hallo.
Und wir haben ein neues Gesicht oder eine neue Stimme im Podcast, nämlich Janine. Hallo Janine.
Hallo.
Wer bist du denn? Wo kommst du her? Was machst du so?
Ich mache Social Media für Filmstarts und teile Inhalte auf Facebook, Instagram und TikTok.
Und WhatsApp.
Und WhatsApp, ganz frisch.
Genau, wir haben jetzt auch eine
meine alte Stelle.
Ja.
Deine Nachfolgerin quasi, oder? Also wirklich Nachfolgerin einfach.
Fließender Übergang, ja.
Ja,
ja genau. Und schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns. Denn wir reden heute auch über einen schönen Film, auf den ihr euch alle da draußen freuen könnt. Das nehme ich schon mal vorweg. Wir reden über Challengers, den neuen Film von Luca Guadagnino, der Regisseur von Call Me By Your Name, Bones and All oder dem Suspiria Remake. Und ja, bevor wir da einsteigen, habe ich gehört, Janine möchte sich mal am Inhalt versuchen. Das ist sehr lieb, weil ich finde, das ist immer eine große, schwere Aufgabe, ja, die sie jetzt bestimmt wunderbar meistern wird.
Gerade bei dem Film.
Gerade bei dem Film, ja, wo es ja noch ein bisschen komplexer ist, ja.
Also, im Grunde geht es um drei Charaktere, die sich in einer prekären Dreiecksbeziehung befinden. Die jetzt Tennistrainerin Tashi Duncan, später mit einem anderen Nachnamen, was vielleicht schon ein Spoiler ist, gespielt von Zendaya, und zwei aufstrebenden Tennisstars, gespielt von Mike Feist und Josh O'Connor. Also es geht ein bisschen darum, dass Tashi Zendaya einen Unfall hat zu Beginn ihrer Tenniskarriere, der dafür sorgt, dass sie nicht weiter ihre eigentliche Karriere, wie sie sich das erträumt hat, verfolgen kann. Und stattdessen lebt sie sich dann als Trainerin aus und versucht, die zwei Herren im Gespann anzuspornen, auf die ein oder andere Weise ihr Potenzial zu verwirklichen. Und das Ganze ist nicht nur ein Match.
Sehr nett formuliert.
Ja, ein Match auf dem Tennisfeld, sondern auch im echten Leben.
Genau. Man kann vielleicht nur dazu sagen, dass die Tashi mit dem Art verheiratet ist. Und der dritte im Bunde, Patrick, ihr Ex irgendwie auch ist. Und sie treffen sich dann alle irgendwann wieder auf dem Tennisplatz. Und es gibt viele Spannungen auf und neben dem Feld. Ne? Genau, bevor wir zum Film kommen, würde ich mit euch gerne erstmal über den Regisseur sprechen, Luca Guadagnino. Für mich einer der größten lebenden Regisseure unserer Zeit, würde ich sagen. Ich habe I Am Love noch nicht gesehen, ich glaube, der ist mit Tilda Swinton, wenn ich mich nicht irre, genau. Aber Call Me By Your Name, Bones and All, Suspiria und auch seine HBO-Serie, die da heißt We Are What We Are, glaube ich.
Oder We Are Who We Are.
Oder We Are Who We Are. Das ist jetzt wieder We Are Who We Are, yes.
We Are Who You Are.
We Are Who. Fand ich auch grandios und da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Wie steht ihr zum guten Luca?
Ist ja auch ganz spannend, noch dazu zu sagen, seine Karriere hat er eigentlich schon früher begonnen, also er hat ja auch schon italienische Filme gedreht, aber eigentlich richtig als Regisseur angekommen ist er erst mit I Am Love, also ab da, wo er amerikanische Filme richtig gedreht hat. Er hat sogar davor auch schon mit Tilda Swinton gedreht, das war so ein Mockumentary-Ding, was aber niemand, den ich kenne, hat den gesehen, mich eingeschlossen.
Ich auch nicht.
Und im Grunde ging es ja dann wirklich erst mit Call Me By Your Name los, habe ich das Gefühl.
Also da hat es auf jeden Fall geboomt.
Ja.
Ne? Da ist es durch die Decke gegangen.
Genau, also für mich auf jeden Fall auch.
Ja.
Habe ich heute auch nochmal drüber nachgedacht, das ist ganz spannend. Ich habe den ja damals in der Berlinale Pressevorführung gesehen. Da gab es original ein Bild von dieser Statue, die sie aus dem Gardasee rausholen. Und man wusste eigentlich nichts über den Film. Und dann habe ich den gesehen noch, ich glaube, 2 oder 3 Wochen vor der Berlinale. Den auf der Berlinale, glaube ich, 3-mal geschaut. War noch bei der Pressekonferenz, wo Timothy Chalamet da war und niemand kannte den. Und dann musste ich fast, glaube ich, ein Jahr warten, bis der ins Kino kam und habe ein Jahr lang allen Leuten davon erzählt, wie toll dieser Film ist. Das war ziemlich krass, vor allem wenn man jetzt merkt, was aus Timothy Chalamet vor allem geworden ist, was aus Luca Guadagnino geworden ist.
Und aus Armie Hammer.
Und aus Armie Hammer. Rest in peace. Aber ich würde dir auch zustimmen, das ist, glaube ich, das Beeindruckendste daran, dass ich auch mittlerweile sagen würde, dass Luca Guadagnino einer der besten Regisseure ist, die wir momentan haben. Und ob das jetzt das Suspiria Remake ist, ich habe gestern noch Bones and All nachgeholt, Das war der einzige neben I'm Alive, der mir noch eine Lücke bereitet hat. Finde ich alle durch die Bank weg. Super. Bones and All, als kleines Highlight, ist tatsächlich das erste Mal seit Jahren, dass ich Albträume von einem Film bekommen habe. Mhm. Gestern.
Okay.
Ja. Du guckst dich so an, als ob du da tiefer reingehen möchtest. Aber
du kannst gerne davon erzählen.
Ich fand diesen Film unfassbar verstörend auf einer emotionalen Ebene. Gerade das Ende und so Sachen wie sie auf ihre Mutter trifft, ohne jetzt da zu viel vorwegzunehmen. Mhm. Das fand ich so mit ein bisschen Abstand vor allem nochmal so verstörend, so dramatisch. Irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und ich finde auch irgendwie dieses, also es geht ja um Kannibalen im Endeffekt in dem Film. Und gerade diese Brutalität, die darin vorkommt und wie das Blut aussieht, irgendwie hat sich das so eingebrannt bei mir. Das ist so Blut, das sieht so realistisch aus. Und auch die Essszenen dann, mhm. Das ist irgendwie sehr hängen geblieben bei mir. Und das alles gepaart halt mit dieser, ja, im Endeffekt doch sehr unschuldigen Road-Movie-Love-Story.
Ja, wo dann auch solche extremen Gewaltakte auch was total Liebevolles haben und dadurch ja dann auch nochmal auf so einer anderen Ebene verstören irgendwie, dass es so schön ist, wie dieser Schmerz gerade da dargestellt wird. Ne?
Mhm. Total, und auch ein super seltsamer Film, ja. Auch in seiner Karriere. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, wie würde ich jemandem überhaupt erklären, was Luca Guadagnino für Filme macht, und es ist super schwer. Wir hatten vorhin kurz schon drüber gesprochen, es sind immer sehr sinnliche, sehr körperbetonte Filme, aber es ist immer schwierig eigentlich vorher zu sagen, was der Mann als nächstes machen wird, wie sich das anfühlen wird. Es hat immer so ein Gefühl, aber es ist sehr schwer zu beschreiben.
Stimme ich zu. Nein, gerade Bones and All. Also bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Der gefiel mir auch sehr gut. Der hat sowas Hypnotisches. Irgendwie habe ich mich auch aus Gründen geekelt, die ich nicht vorhergesehen habe. Ich dachte, wenn, dann sind es zwangsläufig die Essszenen. Aber das war es nicht mal so. Das mit dem Blut ist mir auch dort in Erinnerung geblieben. Es sieht einfach so gritty aus. Es hat mich irgendwie an dieses schreckliche Remake von Texas Chainsaw Massacre erinnert. Also, es hatte diese...
Das mag ich, ja.
Wegen dem Blut.
Wegen dem Blut natürlich, ja.
Also ja, es wirkte so auf eine Art und Weise dreckig, will ich fast sagen. So.
Ja. Er ist ein sehr roher Film auch, ne? Obwohl es trotzdem auch so ein sehr liebevoller Film ist. Es ist also so ein ganz widersprüchlicher Film eigentlich.
Voll.
Ja. Ja. Call Me By Your Name?
Habe ich auch gesehen, habe ich auch gemocht. Suspiria tatsächlich nicht. Ich habe es mir gerade noch durchgelesen vor dem Podcast und dachte mir so, wer spielt da alles mit? Warum habe ich den nicht gesehen?
Ja, ich glaube auch, das ist was dir gefallen würde.
Ja. Aber ich habe nicht ganz so viel Ahnung von dem guten Luca, aber was ich bisher von ihm gesehen habe, hat mir sehr gefallen.
Ich kann auf jeden Fall auch noch jedem Bigger Splash ans Herz legen, den finde ich, der kommt für mich fast von seiner Wucht an Call Me By Your Name ran. Call Me By Your Name hat auf jeden Fall einen Platz für sich in meinem Herzen, wo lange nichts rankommen wird. Mhm. Aber Bigger Splash, gerade so als Italien-Fan, genieße ich immer sehr.
Ja, also irgendwie haben die Filme alle eine Wucht. Aber manchmal sowas wie Call Me By Your Name oder Bones and All ist ja dann doch nochmal deutlich langsamer. Es entfaltet sich so ganz langsam. Bigger Splash hat ja dann auch schon ein bisschen Power. Der lebt ja auch nochmal ein bisschen mehr von dieser auch nach außen gekehrten Dynamik, wo Bones and All und Call Me By Your Name jetzt das schön sich treiben lassen. So dieses Versuchen, so ein Gefühl einzufangen irgendwie.
Auf jeden Fall, aber da hast du auch einen guten Punkt angesprochen, der ja auch bei Challengers total reintrifft, dass es immer Beziehungsdynamiken sind, um die sich eigentlich dreht. Die sind immer kontrastiert mit sowas Sinnlichem auf jeden Fall.
Ja.
Bei Challengers fast mit am wenigsten, würde ich sagen, bisher. Kommen wir aber nochmal zu wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist immer sowas auch, gerade bei Call Me By Your Name, das hat natürlich auch nochmal mit der Romanvorlage zu tun, aber super, sowas super Weises irgendwie in den Beobachtungen von Beziehungen.
Ja, es schwingt eine große Menschenkenntnis mit einfach bei ihm, das muss man einfach sagen. Also er weiß, er ist über 50, vielleicht sogar über 60, vielleicht ist er sogar schon 70. Ich glaube, ist er nicht sogar schon 70?
Ein Monument.
Ja, er ist auf jeden Fall schon älter, und das Bahnbrechende an ihm ist halt, dass er sich auch so in Gefühlswelten von 20-Jährigen noch hineinfühlen kann. Und es wirkt nicht so, als wenn die jetzt ein 50-, 60-Jähriger sagen will, ja, so fühlen sich Teenager, sondern es wirkt einfach sehr naturalistisch.
Ja, auch sehr nah dran. Also es ist ja auch nie urteilend darüber.
Ja, genau.
Man kann sich super da hineinversetzen, einfach ohne das irgendwie zu bewerten.
Genau. Und ich würde sogar sagen, dass Challengers hinsichtlich des Körperlichen vielleicht sogar sein intensivster Film bisher war. Weil wir können da ja mal einsteigen. Wie Janine schon wiedergegeben hat, es geht um eine Dreieckskonstellation, die sich eigentlich dadurch verbindet, dass sie alle eine Leidenschaft fürs Tennis haben. Aber diese Leidenschaft überträgt sich auch aufs Private. Und wer den Trailer gesehen hat, oder Bilder von dem Film gesehen hat, der kennt natürlich diese Bilder, wo Zendaya von den beiden Herren geküsst wird, wie sie sich küssen. Und ich habe natürlich drauf gewartet auf diese Szene, weil der Trailer ja auch schon so sehr interessant geschnitten ist, wie man dieses Gesicht von ihr sieht, wie sie gerade irgendwas genießt. Und ich fand wirklich, es war vielleicht der intensivste Körperfilm von Luca Guadagnino, den er bisher gemacht hat, er hat auch schon oft Körperflüssigkeiten gezeigt, verschiedene Körperflüssigkeiten, aber jetzt ist es ja wirklich so ein Zelebrieren vom Schwitzen und vom Gucken einfach, wie sich die Leute beobachten. Ich fand, das war, man kann diesen Film einfach nur genießen, indem man einfach nur die Körper liest.
Und aber auch die Awkwardness umarmt. Ich habe das Gefühl, gerade bei dieser Szene, die auch im Trailer war, so, man fühlt die Awkwardness zwischen denen. Und es übertrug sich so ein bisschen auf mich. Aber es war interessant, da so zuzusehen. Aber eben auch, es war nicht so ein, ich muss jetzt weggucken. Aber ich fand, die Gefühle wurden da sehr gut auf das Publikum übertragen.
Vielleicht, weil die Szene ein bisschen zu lang geht?
Ja, er reizt sie aus. Ne? Ja. Das ist sowieso, finde ich, ein Thema, was sich durch den Film durchzieht. Gerade wenn wir irgendwann nochmal zum Ende kommen, wo er sehr viel Vorspiel betreibt. Bevor er zur Explosion kommt. ich finde auch...
Und da muss man auch kurz sagen, also dieses Vorspiel findet immer gleichzeitig statt. Es findet sowohl auf dem Tennisplatz statt und gleichzeitig auch immer in den privaten Dynamiken. Und es gibt dann einen Höhepunkt auf dem Tennisplatz und es gibt auch einen Höhepunkt neben dem Tennisplatz, wenn man so möchte. Ja, aber bitte.
Ja. Ich finde, du hast recht mit dem Körperlichen, weil sonst hatte ich immer das Gefühl, also er ist immer sehr sinnlich gegenüber Körpern, aber er hat auch immer einen gewissen Abstand dazu, gerade in sowas wie Call Me By Name. Und ich fand auch bei Bones and All, er ist auch jemand, der Körper immer wie so Statuen einfängt ein bisschen. Nicht auf eine kalte Weise, aber er beobachtet da viel und hat so Perspektiven wie, ja, wenn er so ein Museumsstück abfilmen würde. Es spiegelt sich ja gerade bei Call Me By Name auch, filmt er wirklich Statuen ab und das spiegelt sich in den Körpern wieder. Ich finde hier, was krass ist, was auch in Call Me By Name gibt's ja eine zentrale Sexszene, die ja aber nicht gezeigt wird. Und die wird ja nur so erotisiert dadurch, dass du am Ende siehst, wie Armie Hammer sich das Sperma von der Brust wischt. Und auch hier in Challengers hat er wieder so Momente, die sind so unfassbar erotisch. Also gerade diese Dreier-Szene aus den Trailern und sowas, die hat so eine krasse Erotik. Und eigentlich kriegst du so wenig mit oder so wenig wirklich Payoff, gerade der Szene. Aber auch wenn es dann noch andere Szenen gibt, du siehst ja eigentlich nie wirklich komplett was oder es gibt keine reine Sexszene und sowas. Aber du hast das Gefühl, du hast einen super erotischen Film gesehen.
Ja.
Ja. Vor allem, weil der auch so offen horny ist einfach. Ne? Also so wirklich, das ist ja fast schon ausgestellt. Also ich musste da fast schon lachen, als ich die erste Szene von Zendaya, wenn sie auf den Tennisplatz kommt und sich ihr Rock so ganz leicht vom Wind hebt. Nicht so viel, man sieht nichts, aber man sieht, dass dieser Rock im Wind tanzt. Und da dachte ich mir schon, okay, es geht jetzt in diese Richtung, dieses Spiel aus. Ich tease jetzt so ein bisschen und dann gebe ich den Zuschauern mal wieder was. Und dann gibt's auch so Szenen, vielleicht, also wo es nie wirklich explizit wird, aber ich gebe vielleicht auch manchmal so viel, dass die Leute schon fast von dieser Wucht ein bisschen überfallen werden. Und ich fand, das hat er so noch nie gehabt.
Ja, er baut so viel Reize ein, die irgendwie einen antreiben dabei. Und er ist dabei aber nie ausbeuterisch. Das ist so der Kunstakt daran, finde ich. Also selbst wenn er Figuren filmt, die auf dem Bett total hart rummachen und sowas, hat es nichts Pornografisches oder so, finde ich. Es ist trotzdem super erotisch, aber es hat sowas von, wenn man jetzt im Playboy, Bilder sieht, wo du eigentlich nichts siehst, aber das ist das Reizvolle daran. So spielt er ein bisschen damit auch, finde ich.
Ja. Das stimmt, das hat was Spielerisches hat was, und dadurch was Anmutiges.
Wie beim Tennis.
Wie beim Tennis, genau. Ja?
Ich weiß nicht, das war jetzt einfach nur so.
Ich hab's gehört, hab's aufgenommen und dann gedacht, ja.
Ja, aber es spielt ihm natürlich auch total in die Karten, dass er einen Sportfilm macht.
Vor allem, er macht einen Sportfilm, wo der Sport eine Rolle spielt.
Ja.
Ne? Es es gibt ja auch manchmal Filme, wo du irgendwie so ein Sportsetting hast oder du hast irgendwie Charaktere, die eine gewisse Sportart ausführen, aber es ist völlig irrelevant für die Handlung. Und deswegen fand ich es in dem Fall so interessant, weil du Challengers ja auch durchaus als Tennisfilm gucken kannst.
Aber nicht musst,
richtig. Denn das, was auf dem Tennisplatz gezeigt wird, wird auch immer neben dem Platz gezeigt, wie ich jetzt schon 5-mal gesagt habe. ich sag's wahrscheinlich noch 5-mal heute. Aber Begeisterung für Tennis?
Absolute Neutralität gegenüber Tennis.
Das einzige Mal, dass ich diese Frage in diesem Podcast stellen kann.
Nicht wirklich.
Nicht wirklich, ja. Ja, was ja ein großer Verdienst ist, weil ich habe auch keine Begeisterung für Tennis. Ich habe auch noch nie Tennis gespielt. Ich hatte noch nie einen Tennisschläger in der Hand.
Sehr anstrengend.
Mhm. Ja?
Ja. Also, ich habe eine Tennisstunde gehabt und es ist... weiß ich, in meinem Kopf war der Tennisschläger immer so leicht wie ein Tischtennisschläger und das ist er nicht. Und es braucht sehr viel Kraft, um diesen Ball dann zurückzuballern.
Mhm. So. Ja, und für mich auch noch ein großer Verdienst, inszenatorischer Verdienst, dass man halt wirklich so an den Tennisszenen halt auch hängt, dass die mit so einer großen Dynamik und auch Verspieltheit, können wir auch noch drauf zu sprechen kommen, aufgeladen sind. Aber natürlich auch aus dem Grund, weil wir wissen, dass hier eigentlich gerade gar kein Tennis gespielt wird.
Mhm.
Denn es passiert auch neben dem Platz was.
Ja. Also ich glaube, der große Kniff des Films ist ja, dass wir mit diesem Tennismatch anfangen zwischen Art und
Patrick.
Mhm.
Und wir eigentlich noch gar nicht wissen, wer da gegeneinander genau spielt. Und er baut sich eigentlich immer durch Flashbacks auf. Also du hast immer dieses zentrale Tennismatch und dann gehst du in die Vergangenheit zurück.
Genau, das könntest du vielleicht auch nochmal kurz ausführen.
Genau.
Der ist ja nicht nur multiperspektivisch, der ist ja auch noch auf verschiedenen Zeitebenen einfach, die genau, also, auf jeden Fall über 10 Jahre über.
Aber genau, ja. Also wir haben diesen zentralen Handlungsstrang eigentlich oder diesen roten Faden durch das Tennismatch zwischen den beiden. Du guckst so skeptisch.
Ja, ich höre dir gebannt zu.
Genau, und dann fangen wir ungefähr ja über 10 Jahre vorher an. Und merken, okay, diese beiden Leute, die sich da auf dem Tennisplatz bekriegen, sind eigentlich beste Freunde und verlieben sich dann gleichzeitig in eine andere Tennisspielerin, und zwar Zendaya, und dann geht halt die ganze Dreieckssache da los und sie bringt die beiden dazu, sogar noch ein Tennismatch, um ihre Nummer zu spielen. Der Gewinner kriegt dann ihre Nummer und kommt auch mit ihr zusammen. Wir wissen aber schon durch die anderen Flashbacks dann, dass die nicht zusammenbleiben werden, sondern sie irgendwann mit Art verheiratet sein wird.
Interessant dabei, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, ist, dass man dieses Match zwischen den beiden, wo sie um ihre Nummer spielen, auch nicht wirklich sieht.
Stimmt, ne?
Ähnlich wie die Sexszenen. Du siehst nur das Ergebnis.
Da ist sie wieder, die Spiegelung.
Ja. was ich so toll daran fand, ist, dass eigentlich immer, wenn wir aus einem Flashback zurückkommen, hat dieses Tennismatch noch mehr Gewicht. Es wird immer größer, es geht um immer mehr, um jedes Mal, wenn wir zurückkehren. Und am Ende geht es eigentlich fast gar nicht mehr im Tennis. Das ist so... Das wird immer weiter an den Rand gedrängt eigentlich. Oder die Frage ist ja am Ende, ist nicht genau das Tennis?
Hm.
Kann man jetzt ein bisschen philosophieren, ja. Also ich kann nur sagen, ich fand das einfach hochgradig faszinierend, wie schnell ich sowohl in dieser Dreieckskonstellation drin war, als auch einfach begeistert war von den Tennisszenen. Also die sind ja irgendwann auch so verspielt, dass da künstlerische Einfälle von wegen Ego-Perspektive aus der Perspektive des Tennisballs von unten gefilmt, von hier, von da, von überall. Und vielleicht ist das auch Guadagninos inszenatorisch ambitioniertester Film von den technischen Mitteln. Werfe ich in den Raum?
Vielleicht. Suspiria habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Aber
ja, Suspiria ist natürlich auch.
Aber schon, ja. Also es ist sehr, auch mit der Musik noch dazu, die immer wieder kommt, wenn sie die Tennismatches machen und aber auch im persönlichen Schlagabtausch.
Ja, Musik von Trent Reznor und Atticus Ross.
Ja, es ist so ein Techno-Score, würde ich fast sagen. Der immer auch so reinbricht. Also du hast nie irgendwie eine Szene, die sich langsam steigert und dann fängt dieser Score an, sondern irgendwann setzt er ein und schallert dir alles um die Ohren und dann hört er auch wieder auf. Es ist so, ich glaube, das hat er tatsächlich in Come Your Name auch schon gemacht, dass er so Spielereien drin hatte, dass Songs manchmal so abrupt abbrechen, wenn Emotionen auch enden und sowas. Er spielt ja auch immer ganz viel mit dem Medium. Also Deswegen weiß ich gar nicht, technisch ist es schon, könnte ich schon mitgehen, dass es, was jetzt Kameraspielereien und sowas angeht, sein ambitioniertester ist.
Weil und auch von der Montage her einfach, dadurch, dass es auf verschiedene Zeitebenen bringt und verschiedene Perspektiven beleuchtet.
Was ich sonst immer spannend beim fand, wie er halt das Medium selbst auch immer so herausstellt. Also hier macht er das halt gerade dadurch, dass du auf einmal in der Perspektive von dem Ball bist, in der Ego-Perspektive von den Spielern. Und sonst spielt ihr auch damit, also bei Calling Bad Name auf jeden Fall, dass halt irgendwie auf einmal siehst du wie so ein Projektor dadurch das Bild. Weiß nicht, ob du das noch so in Erinnerung hast. Also er stellt immer irgendwie auch vor allem Erinnerungen immer so als Film heraus. Das hast du bei Bones and All auch ganz viel, wenn sie sich an ihren Vater erinnert und sowas. Mhm. Also er spielt immer damit, dass er einen Film auch dreht. Und ja, es ist spannend, aus der Perspektive nochmal zu betrachten, wie er das hier macht, weil er da auf diesen technischen Aspekt vor allem eingeht dann.
Genau. Sollen wir auf die Schauspieler kommen? Oder gibt's noch was ihr gerade zu dem Thema sagen wollt?
Kommen wir auf die Schauspieler.
Weil da kannst du ja auch noch ein bisschen was erzählen, liebe Janine. Du hast ja mit allen dreien gesprochen, stimmt das?
Ja, das stimmt.
Erzähl mal.
Ich habe Challengers schon vor ein paar Wochen gesehen, in Vorbereitung auf ein Interview, das ich mit allen drei hatte.
Zeitgleich.
Zeitgleich. Wie in dem Film auch. Das war zu Anfang noch ein bisschen unklar, aber tatsächlich haben dann alle drei im Endeffekt zugesagt. Und ich konnte sie ein bisschen dazu fragen, wie sie den Film wahrgenommen haben. Und am spannendsten fand ich tatsächlich, was sie erzählt haben, wie sie alle ihren Zugang zu dem Skript gefunden haben und was sie an ihren Charakteren so besonders spannend finden. Und ich weiß nicht, soll ich das ein bisschen ausführen?
Klar. Ja, gerne. Hast du sie vor Ort getroffen oder Zoom, ne?
Nur per Zoom,
okay,
genau.
Alles klar.
Die saßen zu dritt in London. Interessant fand ich wirklich, dass alle drei irgendwo gesagt haben, dass sie sich eigentlich gar nicht mit ihren Charakteren identifizieren, aber bestimmte Aspekte haben, die sie in sich selber wiederfinden. Zendaya meinte, dass sie sehr damit mitfühlen konnte, wie Tashi ihre Karriere verliert und wie sie versucht, damit trotzdem irgendwie weiterzumachen, weil es eben ihre Leidenschaft ist, der Tennis. Und sie hat so ein bisschen ihren Zugang zu dem Charakter gefunden, indem sie sich gefragt hat, was mit ihr wäre, wenn sie jetzt plötzlich nicht mehr schauspielern könnte. Welche Wege sie suchen würde, um trotzdem noch in dieser Welt irgendwie stattzufinden und teilzuhaben. Und auch wenn die drei Charaktere manchmal sehr unsympathisch wirken.
Da müssen wir auch noch drauf kommen, ja. Mhm.
Ist das so ein bisschen der Reiz daran gewesen. Und offensichtlich kann ich mir das vorstellen als Schauspieler auch, dass es spannend ist, zu gucken, wie man auch zu Leuten Zugang findet, die gar nicht wie man selber sind.
Mhm.
Ja. Mike Feist meinte etwas, ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, aber in die Richtung, dass er nicht ganz so sehr der Spielball von Leuten versucht zu sein, wie es sein Charakter da ist. Dass das für ihn spannend war. Ja.
Aber sie waren alle sehr...
Sie waren alle super drauf. Es war ja auch ein persönlicher Traum von mir, mit Zendaya zu sprechen. Mhm. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Sie ist genauso sympathisch in den 4 Minuten gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und es ist immer toll, auch wirklich Interviews zu machen zu Filmen, die man selber sehr spannend findet. Und da dann eben auch direkt Fragen zustellen zu können. Was mir gerade wieder einfällt, ist, dass sie meinten, sie hoffen, dass Leute verwirrt aus dem Film herauskommen und weiter drüber nachdenken, was da eigentlich gerade passiert ist, weil jetzt, wie wir gerade schon
emotional sagen, verwirrt?
Auch, denke ich. Aber auch, was ist dieser Höhepunkt des Films? Was ist das Ende wirklich? Was hat uns das zu sagen?
Haben sie geschafft bei mir.
Ja, bei mir auch.
Ja. Aber sehr interessant und auch schön, dass das für dich geklappt hat. Das freut mich. Aber der Punkt, dass die Figuren nicht sehr sympathisch sind, muss man ja auch mal ansprechen, weil bei den anderen Guadagnino-Filmen hast du ja eigentlich, Bigger Splash, ambivalenter, würde ich sagen, Ralph Fiennes. Bisschen schwieriger.
Ja.
Du hast ja jetzt wirklich drei Charaktere am Ende, wo du sagen würdest, die müsste ich jetzt nicht in meinem Leben haben.
Nee.
Ne? Ja. Weil das sind ja wirklich, mit Zendaya angefangen, die ganz offen opportunistisch ist, die total manipulativ und obsessiv ist. Dann hast du Mike Feist, würde ich fast sogar noch als jemanden nennen, der wirklich in dem Fall einfach der Spielball ist. Der ist jetzt dazwischen geraten. Was soll er machen? Der muss irgendwie seine Karriere noch retten.
Oh, interessant, dass du den so siehst.
Ich finde, er ist ja auch viel, er wird ja auch nicht sonderlich aktiv in dem, was er macht.
Ja.
Na, er ist ja, er ist von den dreien ja wirklich der einfach dazwischen steht. Er steht einfach dazwischen.
Würde ich nicht sagen.
Weil die beiden hatten die Connection schon.
Das Aktivste, was er macht, ist, sich zwischen die beiden zu stellen, in dem Moment, in dem er die Möglichkeit sieht. Aber ja, wenn ich jemanden von den dreien aussuchen müsste, der noch der Sympathieträger ist, würde ich auch.
Ja, und auch er ist nicht sonderlich sympathisch.
Nee.
Aber wie siehst du das?
Ich finde, dass es eigentlich das Spannende ist, dass alle drei Figuren so angelegt sind, dass man sie schon nachvollziehen kann.
Kann man auch. Also es sind ja auch sehr urwüchsige Emotionen, um die es hier geht. Es geht um Eifersucht, es geht um Begierde, es geht um, es geht auch darum, auch irgendwie Ziele verwirklichen zu wollen, und da nimmt man ein paar Opfer in Kauf. Es geht um Lustbefriedigung. Mhm. Es ist ja alles Punkte, die wir in unserem Leben mehr oder weniger irgendwie nachvollziehen können. So.
Ja.
Und da ist er natürlich der einfach dazwischen steht, und ich glaube nicht, dass er Probleme machen würde in diesem Film. Er ist nicht die Figur, die Probleme machen würde. Mhm. Die Probleme werden an ihn herangetragen, weil er mit jemandem verheiratet ist, der Stress macht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch Tennis spielen wollen will. Er sagt ja sogar irgendwann, ja, ich habe keinen Bock mehr. So, ne? Mhm. Und dann hast du natürlich noch jemanden wie den Patrick, bei dem ich schon sagen würde, das ist eine Ego-Sau.
Ja.
Von allererster Klasse. Der dann natürlich wieder neue Probleme reinkriegt. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Art irgendwie ein Loser ist oder sonst irgendwas, aber
ich finde eigentlich aber auch, dass er sehr aktiv ist darin, wie er sich unterwirft. Also man sieht ja gerade, also wenn man es jetzt mal aufbaut, Zendaya, es sind eigentlich alles drei super besessene Figuren. Und wenn man es so runterbrechen will, also sehr runtergebrochen, ist Zendaya besessen vom Tennis und die beiden sind eigentlich besessen von ihr.
Ja, und vielleicht auch voneinander.
Und voneinander auf jeden Fall auch, ja. Und ich finde halt eigentlich, Zendaya sehe ich als Figur, ich weiß nicht, wie viel man jetzt verraten darf schon, aber sie legt in meinen Augen alles darauf an, dass sie vielleicht durch eine andere Person oder durch Umwege Erfolg kriegen kann, noch irgendwie sich trotzdem noch verwirklichen kann. Obwohl,
das ist ja Opportunismus.
Genau, obwohl ihre Karriere zum Stillstand gekommen ist durch ihre Verletzung. Mhm. Und die beiden versuchen alles, um von ihr irgendwie Anerkennung zu kriegen oder da einen Erfolg zu landen.
Genau, aber mit unterschiedlichen Mitteln.
Genau, Patrick macht es halt voll auf die offensive Tour. Ihre Beziehung zerbricht auch daran, dass er sich halt, dass er so offensiv ist. Und Art ist aber halt in seiner Unterwerfung ja total aktiv. Also er macht alles dafür, ja. Er könnte ja auch einen Schritt rausnehmen und aus dieser Beziehung zum Beispiel rausgehen, aber er entscheidet sich ja auch irgendwo dafür, sich zu unterwerfen und da drin zu bleiben.
Ja, weil er sie im Gegensatz zu Zendaya halt liebt. Ich glaube, sie liebt ihn nicht.
Nee.
Sie liebt Tennis. Ich glaube aber auch, dass sie kein Verständnis dafür hat, wenn Leute Tennisspieler sind, aber nicht besessen von Tennis sind.
Mhm. Genau, da gibt es ja auch diese Szene, wo Patrick und Tashi rummachen und er dann sagt, ja, wollen wir, müssen wir jetzt wieder über Tennis reden? Und weil ich habe da keinen Bock drauf und dann geht's ja.
Ja.
So, also mittendrin, kurz bevor es eigentlich abgehen muss, geht sie.
Da habe ich mich auch gefragt, das ist ja so eine Szene, die eigentlich sehr doll andeutet, dass sie auch geil wird durch über Tennis reden und sowas. Hm. Aber du hast vorher eine Szene, wo sie mit Art auf der Couch ist und sie auch so kuscheln, er sie so ein bisschen betatscht und sowas. Und da geht sie dann auch auf einmal weg, wo er irgendwie sowas sagt, dass er nicht in diesem Challenger-Turnier spielen will und sowas. Da habe ich fast das Gefühl, sie setzt es eher als Einsatz rein, damit er gepusht wird.
So, Wenn du weiter Tennis spielst, dann darfst du ran.
Mhm. Mhm.
Ja, da ist es auch so, dass sie, wenn sie es wird jetzt sehr detailliert, es tut mir leid, da draußen, hört euch, guckt euch den Film an, hört das hier nochmal einfach. Weil, wenn sie rummachen auf der Couch, kurz bevor es losgeht, es läuft ja ein Tennismatch auf dem Laptop.
Stimmt.
Sie macht Pause.
Mhm.
Es geht, sie sind am Kuscheln, es passiert nichts. Sie geht raus und bevor sie geht, macht sie das Spiel wieder an und verlässt den Raum. Sind so Kleinigkeiten, auch wenn du, also auch die Beziehung zwischen Art und Patrick, der ist ja auch irgendwas, ne? Es gibt ja dann einmal diese Szene aus dem Trailer, die angedeutet wird, wenn man dann wirklich sieht, was abgeht. Und auch so die beiden, wenn man mal drauf achtet, was die essen. Die essen auch nur phallische Sachen, habe ich irgendwo gelesen. Das fand ich sehr interessant. Sie essen wirklich nur phallische Dinge, was ja auch zu der Beziehung passt. Also ich glaube, die beiden könnten auch zueinander finden, wenn die Tashi nicht gekommen wäre.
Ja, ich hätte es mir fast gewünscht, dass die beiden zueinander finden.
Oh, ein süßes Paar, ne?
Ja.
Boah, ich glaube, da ist keiner für den anderen gemacht.
Bei den beiden?
Nee.
Ich glaube, der eine, doch, ich glaube, das funktioniert.
Aber die beiden Jungs vielleicht, ja.
Ja. Also in dieser Dreierkonstellation nicht. Nee. Nein, das ist total toxisch.
Ja.
Und
ja.
in einer Welt, in der sie Tashi nicht begegnet wären.
Ja. Genau, wenn sie nicht da gewesen wären, wenn die beiden so ihr Ding weiter durchgezogen hätten, beide wären groß geworden, Tennisstars, wer weiß. Es wäre eine schönere Welt gewesen. Aber wir wollten über die Schauspieler sprechen und ich muss sagen, also Zendaya ist ja in meiner Gunst immer weiter gestiegen als Schauspielerin. Also ich muss auch sagen, diese Disney-Zeiten, die war bei Disney, oder?
Ja. Ja.
Ist das Disney, Mickey Mouse oder so? Ja. Mickey Mouse Club, oder weiß ich nicht, wie das heißt.
Ich glaube, der war schon vorbei, als in der ersten Zeit kam, aber ja.
aber sie war Disney, ja.
Disney,
ja.
Genau, da habe ich sie natürlich überhaupt nicht mitbekommen, aber ich habe mal so ein bisschen...
Kannst du mal nachholen?
Es gibt auch Filme, ne?
Ich weiß nicht.
Es gibt auch so Disney-Filme, Liebe, irgendwelche so Teenie-Dinger halt, die sonst früher Lindsay Lohan gedreht hat. Genau, und ich muss auch sagen, ich fand Zendaya in Euphoria natürlich grandios.
Ja.
War phänomenal. Ja, phänomenal vielleicht nicht, aber es war sehr gut.
Zeitweilig phänomenal.
Zeitweilig phänomenal, genau. Und in Dune 2 fand ich sie auch sehr gut. Aber das, was sie in Challengers macht, das ist Next Level, fand ich. Also allein nicht nur ihr Spiel, sondern auch die Aura. Also mit dem ersten Auftritt von ihr, der ja auch so grandios inszeniert ist, wie die beiden einfach nicht mehr funktionieren, weil da alles ist nur noch so, die müssen wir haben, egal was es kostet, die müssen wir einfach haben. Man kann es wunderbar nachvollziehen, man ist sofort von dieser Frau verzaubert worden.
Interessantes Casting auf jeden Fall. Also die wussten schon, welche Ausstrahlung sie sich daran holen.
Ja, ja.
Ja, ist ja auch so die Frau, nach der alle lechzen irgendwie gefühlt auf Social Media. Ich muss sagen, das ist auch das erste Mal, dass ich also in Euphoria fand ich sie auch klasse, in Dune und sowas oder Spider-Man war sie mir relativ egal, aber ich fand
in Dune 2 hat sie schon starke Szenen auch
aber
gehabt.
Ich meine, da hat sie mich jetzt nicht vom Hocker gehört, aber hier auch, was sie da abliefert, das ist erstmal, wo ich total mitgehe mit diesem Zendaya-Hype. Also es gibt gerade so eine zentrale Streitszene, wo auch dieser Techno-Score da reinballert, also gerade die Szene, wo sie da rummachen und sie dann rausgeht. Das war der Zeitpunkt auch, der Punkt im Film, wo ich dachte, okay, das ist richtig, richtig großartig jetzt.
Auch weil es immer viele subtile Gesten sind. Die Mimik ist auch sehr, sehr subtil. Es ist
ihre Figur ist ja auch so offensiv angelegt. Alle irgendwie sensibleren Sachen, die spielt sie ja eigentlich immer ohne Worte. Das ist immer so krass. Also wenn dann, du hast eine total aufregende Streitszene und dann geht die Kamera kurz auf sie und du merkst auf einmal, was alles dahinter steckt. Ja.
Auch der Moment nach ihrem Unfall, wo sie dann im Krankenhaus liegt, Tashi. Und,
da war ich auf Toilette.
Ach, schön. Oh. Und Patrick dann reinkommt, Art ist bei ihr. Patrick kommt rein und sie schickt ihn weg.
Das einzige Mal, dass Art dominant gewesen ist in diesem Film.
Stimmt.
Das einzige Mal. Richtig. Ja, das gucken wir den nochmal an, nur wegen dieser Szene.
Geh danach raus.
Stimmt, das ist das einzige Mal, dass er lauter war als Tashi. Mhm. Ja. Aber auch Mike Feist und Josh O'Connor fand ich, das war ein absolute Idealbesetzung, was man ja auch wirklich auf jeden Guadagnino-Film beziehen kann, also die ich bisher gesehen habe, also ab Call Me By Your Name. Timothée Chalamet und Armie Hammer zusammen, das war unfassbar. Mhm. Jetzt Bones and All, Timothée Chalamet und so traurig, dass ich den Namen von der Schauspielerin gerade nicht weiß, aber die auch in Venedig ausgezeichnet wurde. Die
auch in Waves mitgespielt hat, oder?
Naja, auch grandios. Suspiria hast du, Dakota Johnson. Taylor Russell, genau. Du hast Dakota Johnson, die da Unfassbares bringt. In seiner Serie auch zwei Schauspieler, deren Namen mir entfallen sind, aber auch grandios sind. Also er hatte einfach auch ein Händchen für Schauspielführung.
Mike Feist kannte ich, glaube ich, davor auch noch gar nicht so richtig. Story weiß ich.
Mike Feist ist nämlich, nee, ist er nicht. Ah ja, ist Josh O'Connor gewesen.
Josh O'Connor kannte ich aus God's Own Country. Den hatte ich gesehen, 2016 oder so.
Ich kannte ihn aus The Crown.
Also Prince Charles, ne?
Ja,
ah, okay.
Ja. Ich glaube.
Ich habe es mir aufgeschrieben.
Also für alle, die Charles mehr Josh O'Connor nach dem jetzt wollen, God's Own Country, kann man sich auf jeden Fall
anschauen. Genau, und aktuell läuft auch noch La Chimera im Kino.
Ah, stimmt, ja.
Da spielt er auch die Hauptrolle, der neue Film von Alice Rohrwacher. Genau, da spielt er auch die Hauptrolle. Es ist der Arthouse Indiana Jones, wie es im Trailer heißt.
Ja?
Ja. Yeah. Der beste Indiana Jones Film des Jahres steht einfach im Trailer.
Sehr gut, ja.
Den kann ich auch sehr empfehlen, auch ein sehr sinnlicher Film und toller Cast. Also wirklich, harmoniert perfekt. Ich bin gespannt, ob wir da in dieser in Sachen Elektrizität dieses Jahr nochmal was Ähnliches zu sehen bekommen. Also das war ja wirklich, das war ja hot.
Von was ist der denn, die Arthouse-Version?
Challengers? Mhm. Challengers ist die Arthouse-Version. Oh, das ist eine schöne Frage. Challengers. Ist Challengers Arthouse?
Boah. Schon. Irgendwie ja, schon. Ne?
Mainstream Arthouse.
Ja.
Mainstream Arthouse, ja. So A24 Arthouse.
Ja. Okay, aber dann, was ist davon die super populäre Antwort? Oder was?
Twilight?
Ah, okay, du musst so Dreierbeziehungen haben.
Also, das war meine erste.
Aber da ist kein Vibe zwischen den Typen.
Zwischen den Typen nicht.
Doch.
Ne? Im dritten Teil, ja. Im dritten Teil ist so ein bisschen Vibe, wenn die da im Zelt sind.
Ja, das ist der dritte, glaube ich.
Nein, das ist der dritte.
Das ist der dritte. Natürlich ist es der dritte.
Ja,
das
ist Eclipse.
Ich bin
der Twilight-Fan hier.
Ja, da ziehen sie, zieht doch Jacob sein Oberteil aus und dann wärmen sie sich im Zelt.
Ja, aber es ist mehr so ein, also es ist
aggressiver.
Na, ja. Und auch mehr so ein, nein, ich will deins haben.
Ja, haben wir ja hier auch so ein bisschen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Gute Frage, was die Arthouse-Antwort
das wär's, ist. Wenn jetzt nach dem Podcast steht, dann auf der Blu-ray die Arthouse-Antwort auf Twilight.
Das wird die Überschrift dieses Podcasts. Ja. Die Arthouse-Antwort auf Twilight. Müsste man jetzt nur begründen.
Ja, einfach zwei Jungs, ein Mädel, das reicht.
Ja, das haben wir in anderen.
Ist es toxisch?
Ja, es ist toxisch, es ist obsessiv auch.
Ja.
Ja.
Aber doch viel leidenschaftlicher. Twilight.
Ja, auf jeden Fall viel leidenschaftlicher, viel.
Also da beim Sex, bei Challenges ist kein Bett kaputt gegangen.
Das stimmt.
Da musst du erstmal was.
Oder ankommen. Es wurde abgeblendet vorher.
Ja.
Das können wir nicht sagen.
Ja. Die Arthouse-Antwort auf Twilight, das ist ein geiler Folgentitel. Das ist ein bisschen frech auch.
Ja, super frech.
Wäre das ein Film, der bei den Oscars eine Chance hätte? Ich weiß nicht, ob der, ich weiß immer nicht so genau, wie da der Rahmen ist, ob jetzt Filme, die im April starten, für nächstes Jahr dann genommen werden.
Müsste, ne?
Eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie einen Zeitpunkt gibt, dass Filme nicht mehr aufgenommen werden können, aber eigentlich ja nicht, ne?
Ich glaube, du bist immer im Circuit irgendwie drin, ne? Irgendwie, ich glaube, das Risiko ist ja immer nur, dass du bis zur nächsten Saison schon in Vergessenheit geraten bist.
Mhm.
Also, das hat mich so gewundert, ja, das zum Beispiel, oder mich hat es jetzt auch gewundert bei dem Amy Winehouse-Film, weil ich dachte, das ist doch prädestiniert, dass sie eine Nominierung kriegt und der Film kommt direkt nach den Oscars.
Dann für nächstes Jahr.
Ja, aber bis dahin hat den ja jeder schon vergessen. Also
ja, der wird ja auch nie und nimmer einen Oscar kriegen.
Meinst du nicht? Ich glaube schon, dass sie...
Für
Nominierung.
Nichts? Für was?
Naja, dann kann die wieder sagen, sie hat da selber alles gesungen und so.
Ach so, für die Hauptdarstellerin.
Ja, genau. Ja. Nein, Film nicht.
Ja, Hauptdarsteller ist aber auch echt, ja, ich fand die auch.
Ich mochte den, ja.
Fand. Hast du den gesehen, Janine?
Nein.
Okay. Ist doch kein Interesse.
Ich, wer war doch gleich die Regisseurin?
Das ist die,
Sam Taylor Johnson, ja.
Naja, ich habe irgendwo ein Interview, glaube ich, gelesen, wo sie sagte, sie hat explizit nicht mit der Familie von Amy Winehouse gesprochen, weil sie nicht wollte, dass sie ihr da reinpfuschen. Und das fand ich irgendwie so extrem unsympathisch.
Ich habe irgendwas gelesen, dass sie mit dem Vater kurz Kontakt hatte.
Der Vater ist auch Produzent, oder?
Ah. Dann verbreite ich hier Fake News.
Ich weiß es nicht. Also ich hätte gelesen, dass der Vater irgendwie Produzent auch des Films war. Was ja auch ein großes Streitthema dieses Films ist.
Ja, er kommt ja auch sehr gut weg da.
Ja, ja, ja. Und er singt die Hauptdarstellerin auch in der ersten Szene direkt in Grund und Boden. Das ist auch so heftig einfach. So Eddie Marson, der da so die Hauptdarstellerin einfach wegsingt. Und denkst du so, okay.
Oscar. Er kriegt den.
Ja, aber wir können Challengers abschließen und noch so ein bisschen über Filme reden, die wir in letzter Zeit gesehen haben.
Dürfen wir gar nicht spoilern.
Willst du spoilern? Sollen wir einen kleinen Spoiler-Time machen?
Ja, ich würde gerne einmal über das Ende reden, weil wir es auch so angeteasert haben.
Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Fazit. Ich würde anfangen. Ich muss sagen, bei Guadagnino ist es bei mir immer so, ich finde die beim ersten Mal sehr gut und beim zweiten Mal finde ich die bahnbrechend. Finde ich die unfassbar. Da weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Deswegen, Challengers fand ich jetzt sehr, sehr, sehr gut. Ich würde 4 von 5 Sternen geben und werde ihn aber nächste Woche nochmal schauen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal ansteigt.
Bei den 4 von 5 gehe ich mit. Ich glaube, mein einziger Kritikpunkt ist, dass der Techno-Soundtrack an manchen Stellen so laut war, dass ich den Dialog nicht verstehen konnte. Aber das mag auch am Kino gelegen haben, in dem ich saß.
Wo hast du denn geschaut?
Das war in der Astor Film Lounge.
Da haben wir noch geguckt.
Ja.
Schönes
aber,
Kino.
Ja, ein schönes Kino. Auf jeden Fall ein schönes Kino.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall wird es sich lohnen, nochmal zu gucken, weil ich irgendwie immer mehr in das Tennis-Match reingekommen bin, wie wir schon gesagt haben. Und am Anfang bestimmte Dynamiken noch nicht so wahrgenommen habe, wie sie sich am Ende für mich herausstellten. Und es wäre interessant, das Ganze nochmal anzugucken. Vielleicht kann ich dann mehr mit dem Ende anfangen.
Mhm. Mhm. Ja, ich gebe auch 4 von 5 auf jeden Fall mit Luft nach oben. Ich kann total verstehen, was du meinst, dass die beim ersten Mal schon gut sind, diese Filme von ihm.
Sehr gut.
Und dann nochmal richtig reinhauen. Mhm. Und ich glaube, es liegt auch mit daran, was du gerade gesagt hast, dass es irgendwie, gerade jetzt bei Challengers, auch wie er uns in diese Beziehung einführt, dass er ja am Anfang auch viel weglässt und wir nach und nach erst daran fahren.
Man wird auch ein bisschen überrumpelt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, ne? Es ist ein überfordernder Film. Ja.
Ja, man wird einfach überrumpelt.
Finde ich es auch spannend, den nochmal zu gucken. Habe ich auch richtig Bock drauf. Weil es krass ist ja auch, es gibt ja auch andere solche Filme, wo oder andere Regisseure, wo ich 2 Sichtungen brauche, um da richtig reinzukommen. Mhm. Aber da geht es mir auch meistens so, dass ich dann nach dem ersten Mal gucken gar nicht so richtig viel zu dem Film sagen kann. Also ich denke jetzt, also, zum Beispiel Paul Thomas Anderson, ich weiß nicht, warum der mir jetzt einfällt. Mhm. Das ist so ein Ding, wir hatten ja auch damals den Podcast gemacht zu Licorice Pizza.
Mhm.
Fiel mir schwer, nach dem ersten Mal wirklich viel zu den Figuren auch zu sagen. Bei Challengers, das ist so ein Film, da habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt schon die ganze Zeit über die reden, wie diese Beziehung von denen ist und sowas. Mhm. Und es wird nochmal, glaube ich, interessanter dann mit diesen ganzen durchdachten Sachen nochmal da reinzugehen.
Ja, ja, es gibt mit Sicherheit noch sehr viel zu entdecken. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Ihr seid da draußen gewarnt. Hardy will was sagen.
Vielleicht kann Janine einmal erklären, was beim Ende passiert.
Ah, die weiß es nicht mehr.
Oh, schön. Also, wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass dieses zentrale Tennismatch sich über den ganzen Film hinwegzieht. Und in der allerletzten Szene wird das so ein bisschen aufgelöst, würde ich sagen. Die 2 Herren spielen gegeneinander. Zendaya sitzt im Publikum und schaut gebannt zu. Dann auch am Ende endlich gebannt. Davor wirkte sie teilweise teilnahmslos, war sie aber, glaube ich, nicht. Und dann haben wir diese krasse Szene, wo der Ball hin und her fliegt und wir in der Perspektive des Balls sind. Davor ist alles so gefühlt in Zeitlupe. Und dann beginnt das Match endlich und ich selber war wirklich, ich wollte wissen, wer gewinnt. Das habe ich nicht bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer zu dem finalen Schlag ausholt, aber die beiden Herren.
Beide?
Ja. Die beiden,
ja, ich glaube,
die kommen doch immer näher, oder?
Ja, die kommen.
Art ist der hochspringt,
ja,
oder?
Ja, kann
sie
sein.
Sie kommen sich immer näher und prallen über dem Netz quasi zusammen und enden in einer Umarmung nach einem ewigen Konflikt, wie es sich angefühlt hat. Und Zendayas Charakter ruft, glaube ich, come on und lacht.
Mhm.
Und das ist das Ende. Und ich war verwirrt.
Mhm. Unfassbar geiles Ende. Also ich würde so weit gehen zu sagen, das ist die Sexszene in dem Film, die wir kriegen. Das ist auch, ich finde, dieser ganze Aufbau, dass sie immer näher zusammenkommen, immer wieder kommt dieser Techno-Soundtrack rein und sowas. Und es sind ja auch immer nur noch Zeitlupenaufnahmen irgendwann mit Schweiß, dann fliegt der Ball, dann bist du wieder im Ball drin, POV von irgendjemandem, die kommen immer näher zusammen, ganz viel Schnitte und sowas. Das ist so der Aufbau und dann hast du diese Explosion am Ende und er endet ja auch wirklich mit diesem Schrei von ihr, glaube ich.
Mhm.
Und für mich ist es ein super so siegreiches Ende. Also für mich gewinnen am Ende dann alle. Also die beiden finden endlich zueinander und Zendaya sieht endlich echtes Tennis.
Ja, sie bekommt, was sie will. Ja. Das, was sie, wo sie drauf hingearbeitet hat, dass ihr Mann endlich wieder Feuer hat und Bock hat.
Weil sie schreit einmal im Film vorher schon so. Und zwar, als sie gegen diese Anna Müller spielt oder sowas.
Mhm.
Und da sagt sie ja, wir haben uns kurzzeitig verstanden auf dieser Tennisebene. Und da schreit sie genauso wie am Ende. Das ist so der Moment, wenn sie...
Ja, die beiden kommen zusammen und sie hat den Orgasmus.
Ja.
Sie wollte ja aber auch immer nicht ihre Beziehung zerstören. Sie sagt ja irgendwie mehrere Male, I'm no homewrecker, but now I am. Und das fand ich irgendwie auch, also, ja, die beiden finden zueinander. Wir freuen uns irgendwie drüber. Ich weiß nicht, wie sie das machen, weil... Ich würde nicht mehr zu dieser Person finden, die mir das angetan hat.
Ja, ganz wichtig ist ja auch noch zu sagen, dass vorher hat man noch diesen Moment, wo Patrick den Move macht mit dem Ball und dem Schläger, womit wir gelernt haben, er signalisiert Art, dass er mit Zendaya geschlafen hat.
Mhm.
So, und ich, also mein Ansatz dabei, bei der ganzen Sache, wie Patrick am Ende damit umgeht, ist eigentlich, dass er versucht, Art zu retten aus dieser Beziehung. Deswegen schläft er überhaupt mit ihr, um sozusagen diesen Cut für Patrick für Art zu setzen, den er nicht selber setzen kann, weil er so passiv in dieser Beziehung ist und dann nicht mehr rauskommt. Und damit, das ist so sein Rettungsschlag. Und dann kann er ihn endlich in den Arm halten.
Ich finde, du liest ihn sehr nett.
Ja. Ja, er macht es auf seine Weise.
Ja, du liest etwas in dieser Figur, was sie vorher nicht so offenbart hat, finde ich.
Ja, ich finde, also er zeigt ja eine übelste Zuneigung gegenüber Art. Also er kommt ihm ja auch mal so nahe. Also ich habe schon das, du hast ja auch einmal diese Szene, wo du rausfindest, dass er wirklich bi ist. Er scheint immer mehr irgendwie da die Nähe zu suchen als Art auch und sowas.
Ja, ich fand, das waren schon eher so Machtdemonstrationen teilweise.
Ja, auch das in der Sauna.
Aber ist das nicht seine Art, wie er Liebe ausdrückt?
Weiß ich nicht. Aber es ist eine schöne menschenfreundliche Lesart auf jeden Fall. Ja, also es ist auf jeden Fall ein orgiastisches Finale einfach. Mhm. Es ist wirklich auf dem, ich sag's jetzt wieder, auf dem Tennisplatz geht's ab und neben dem Tennisplatz geht's auch ab. Und ja, es lädt zu Interpretationen ein und es kann einen auch vor den Kopf stoßen, wenn man jetzt gehofft hat, das Ding wird rund abgeschlossen irgendwie.
Ja.
Aber so kommt man aus dem Saal noch raus und hat immerhin vielleicht auch noch so diesen Gedanken, den muss ich vielleicht nochmal gucken, um so ein bisschen,
auf jeden
ein
Fall.
Bisschen noch ein bisschen tiefer einzusteigen und zu wissen, ob es da nicht noch vielleicht ein paar Andeutungen gibt, dass die beiden gar nicht so schlimm sind und Zendaya nur schlimm ist oder dass die beiden schlimm sind und Zendaya eigentlich einfach nur eine Leidenschaft hat, die sie da ein bisschen extremer auslebt. Aber das will ich jetzt hier nicht unterstreichen.
Niemand wird hier etwas unterstellt.
Nein, niemand wird hier etwas Gutes unterstellt bei den dreien. Ja.
Ach, der Zyniker.
Ja, nee. Also, wie wir schon gesagt haben, es gibt ja auch Punkte einfach, wie gesagt, diese ganz archaischen Emotionen, die man einfach nachvollziehen kann. Mhm. Genau. Noch was?
Nö, ich glaube, jetzt muss ich ihn nochmal gucken für den Rest.
Dann gehen wir jetzt alle ins Kino, gucken ihn nochmal und freuen uns auf den nächsten Guadagnino-Film mit Daniel Craig.
Was passiert da?
Keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass...
Aber er hat auch schon... Queer. Ja, aber Guadagnino hat da auch schon tausend Sachen zwischendurch angekündigt, immer wieder, oder?
Scarface Remake.
Genau, Scarface.
Ja, ja, aber das Ding ist jetzt auch wieder geschrieben vom gleichen Drehbuchautor wie Challengers. Mhm. Dem.
Das Daniel Craig-Ding?
Ja.
Ah.
Justin Kuritzkes.
Was hat der noch gemacht?
Der hat Challengers geschrieben.
Das ist alles?
Ich weiß es nicht.
Das wäre beeindruckend.
Das ist auf jeden Fall bei Wikipedia ein Name, der noch rot ist, den man noch nicht anklicken kann.
Mhm. Echt? Okay, also, krass. Ja. Er sieht auch sehr jung aus, wenn ich ihn hier sehe. Er hat davor nur... Nee, er hat davor wirklich nichts gemacht.
Ja, krass. Ist doch nice. Also ohnehin, diesen Stab, den sich Guadagnino immer so um sich schafft, sind ja sehr interessante Leute. Auch bei Bones and All hat er ja, glaube ich, so einen weißrussischen Kameramann sich extra geholt.
Ja, ich glaube, es ist auch, also wenn man auch sieht, wie viele Schauspieler immer zu ihm zurückkehren, muss es jemand sein, mit dem man sehr gerne dreht. Also ich habe auch damals ganz viel gelesen über die Dreharbeiten zu Colin Baker. Ich bin ja auch zu den Drehorten gefahren vor 2 Jahren. Und wie toll das alles war, wie so wirklich so ein Sommerurlaub und sowas, das muss ziemlich geil sein, mit ihm zu arbeiten anscheinend.
Hast auf jeden Fall einen Regisseur, der sehr viel Wert auf dich legt einfach, ne? Also das ist wirklich, die Schauspieler sind ja wirklich das maßgebende Ding in seinen Filmen einfach, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass das auch ein sehr lieber, sehr sensibler Regisseur ist, der dir sagt.
Ich glaube, anders kannst du sowas wie Bones and All zum Beispiel auch gar nicht finanzieren, wenn dann du dich das hinkriegst, dass Timothée Chalamet da mitspielt, dann zum Beispiel.
Außer A24 macht halt, ne?
Ja, klar, aber... Auch die müssen irgendwie Geld machen und das funktioniert ja auch schon durch Luca Guadagnino mittlerweile wahrscheinlich.
Mittlerweile, ja.
Aber ja, sowas musst du ja auch erstmal arbeiten. Colin by Name kam ja wirklich so ein bisschen aus dem Nichts damals. Ich glaube, es war ja noch bei Sony damals. Hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass der so hart einschlagen wird. Sonst wäre der auch viel kürzer nach der Festival-Season damals rausgekommen und sowas. Mhm. Das ist schon spannend, ja.
Könnte man ja auch über Challengers argumentieren. Das Sender ja da definitiv auch.
Ja, voll.
Definitiv. Ja. Das stimmt.
Ja, ja, vielleicht haben wir wieder langsam richtige Stars, die Leute in die Kinos ziehen.
Mhm.
Also Zendaya zieht auf jeden Fall, denke ich, so.
Ja, also das ist ja ohnehin auch ich habe Paul Schrader, der ein Filmemacher, den ich sehr liebe.
Echt?
hat er letztens bei Facebook gepostet, dass er im Kino war und es liefen 5 Trailer und in keinem dieser Trailer wurde jemals der Name eines Schauspielers erwähnt. Wie das sein kann, wo die Starkultur hin ist. Aber ich finde, wir haben jetzt so ein paar Leute, die auf jeden Fall wieder anfeuern können. Wir haben Zendaya, wir haben Sydney Sweeney, Mit der hast du, glaube ich, auch ein Interview gehabt?
Ja, habe ich auch gesprochen,
kennst
ja.
Kennst sie alle.
Ach, du kennst sie, du hast ja...
Wer kommt als nächstes vom Euphoria Cast?
Ja, mal sehen. Ich finde, also es ist ja auch so diese altgedienten Stars, so Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ja, die haben wir, Tom Cruise, ja, mhm. Aber es muss ja auch mal wieder irgendwie was nachrücken, so was irgendwann den gleichen Status haben kann. Da sind wir mit Timothy und Zendaya und Co. ja vielleicht irgendwie auf dem richtigen Weg, weil ja, es ist ja auch schön, Starkultur zu haben.
Ich fand das auch jetzt irgendwie spannend, bei Zendaya zu sehen, auch gerade natürlich, weil der Film auch damit spielt, dass sie einmal 10 Jahre jünger ist, einmal 10 Jahre älter und dann Mutter auf einmal ist, dann später.
Mhm.
So, ich habe damals gab's, ich weiß nicht, wer das gesagt hat oder wo ich es gelesen habe, bei Once Upon a Time in Hollywood, dass jemand gesagt hat, es ist so spannend, gerade Brad Pitt so zu gucken, weil man sieht, wie er so einen Übergang macht von diesem, wo alles noch glatt ist und sowas zu einem älteren Mann. Und du siehst so, das Spannende ist gerade, dass du diese Schönheit so zerfallen siehst.
Mhm.
So, dass es sowas...
zerfallen.
Naja, aber dass es sowas Vergängliches hat und das macht so...
Man sieht sie reifen.
Genau.
Mhm.
Und bei Zendaya finde ich es auch gerade ziemlich krass, dass ich habe sie noch so super jung im Kopf und Sebastian, mit dem habe ich danach auch drüber geredet, der dachte noch, dass die 21 ist und ich dachte, nee, die ist doch mein Alter, oder? Dass es auch so gerade dieser Übergang ist, dass sie wirklich so eine richtig erwachsene Frau ist und wir kriegen so gerade dieses Ding mit, wo sie dann irgendwann, weiß ich, weil ich dachte so, das muss jetzt so sein wie für meine Eltern, die haben immer noch, weiß ich, Julia Roberts oder sowas als junge Frau im Kopf, aber wenn du die dann immer erschreckt sind, wenn sie die jetzt sehen und sagen, oh, ist die alt geworden.
Ja, ja, stimmt.
Und das finde ich irgendwie, deutet sich das erste Mal jetzt an bei diesen Schauspielern von unserer Generation so.
Mhm.
Das ist ganz, ja, interessant zu sehen.
Interessant zu beobachten, genau. Ja. Und es wirkt sich auch auf die Rollenwahl aus, ne? Es wird, jetzt kommen die großen, ernsten Rollen. Freuen wir uns drauf.
Ja.
Und wenn du noch was anderes sehen willst, also ich habe auch noch Winnie Pooh, Blood and Honey 2 geguckt, der ja auch
am gleichen
Woche, ne? Tag startet.
Ja.
Ich mochte ja, willst du, dass ich drüber rede? Ich mochte ja den ersten.
Ja, warum auch immer.
Weil das so ein schöner Unfallfilm war. Und der zweite ist ganz okay, tatsächlich auch wieder.
Habe ich auch gehört.
Nicht so gut wie der erste, also auf andere Weise gut.
Natürlich besser einfach als
der erste. Ja, wahrscheinlich für alle besser, also... Jeder außer mir wird sagen, dass er besser ist als der erste, weil er einfach
besser gemacht ist.
Ja. Hm. Dadurch fallen aber auch die Schwächen, die der Regisseur hat, mehr ins Gewicht. Also er will sehr stark in so eine Brutalitätsschiene gehen, wie sowas wie Terrifier und so jetzt. Und da merkst du einfach, dass er das nicht drauf hat zu inszenieren. Das wird dann alles brutal und sowas, aber wie er das darstellt, ist dann ziemlich langweilig und auch immer noch mit viel CGI-Zeug drin. Und es tut nicht so richtig weh. Bei Terrifier tut ja alles weh.
Ja.
Aber es ist ziemlich, die machen...
Sind jetzt hier so Terrifier und Winnie Pooh, da bist du bei mir nicht an der richtigen Stelle. Aber
stimmt, ja, du hast ja auch noch Terrifier. Aber wer Bock auf so einen Quatsch hat,
ja, ja.
Er hätte richtig Potenzial, so ein richtig geiler Horror-Trash zu sein, wenn er noch ein bisschen mehr Spaß damit haben würde. Aber also Winnie Pooh, die haben einen Scream-Moment, wo Leute im Film die Verfilmung sehen von den Ereignissen. Und das ist original eine Szene aus dem ersten Teil, nur dass sie so Blitze rüber machen.
Mhm.
Und er sagt dann, it's poo in time.
Mhm.
Solche Sachen. Und er hat eine komplett durchgeknallte Origin-Story, wie Winnie Pooh entstanden ist und sowas. Das macht schon...
Ich werde mir den auch irgendwann angucken. Also es ist ja auch ein Riesenthema. Also der erste Teil war ja mega, also war ja dafür, dass er nichts gekostet hat, echt ein Riesenhit. Das wird ja weiter ausgebaut. Es gibt ja dann irgendwie Bambi und...
Die machen ja so ein Avengers-Ding jetzt drauf.
Genau, die machen dann dieses Pooniverse.
Genau.
Wir freuen uns drauf.
Ich hab lange darauf gewartet, dass wieder so eine Zeit kommt, wo solche Filme mehr gemacht werden.
Ja, ich finde auch. Also da ist kann man auch für sowas wie Winnie Pooh sehr dankbar sein, weil die machen einfach nochmal so eine Schublade auf, die lange im Kino verschlossen war in Deutschland, das muss man einfach sagen. Und dafür, ob er mir jetzt gefallen hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die dienen der Sache.
Ja, einfach mal richtig schön hinrotzen.
Einfach mal richtig schön hinrotzen.
Für 50.000.
Ja. Wie lange geht der Film?
1,5 Stunden.
4 Stunden.
Ah.
Yeah, Terrifier 2.
Ja.
Gut. Beenden wir das jetzt hier.
Ja.
Es ist vorbei.
Es
ihr habt
ist vorbei.
Ihr habt es sehr schön gemacht. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Vielen Dank, Janine. Vielen Dank, Janine, dass du da warst.
Gerne, gerne.
Du bist ja nächste Woche auch schon wieder da, habe ich gehört.
Ja, zu The Fall Guy.
Oh.
Ein sehr guter Film.
Mhm.
Ich hatte so viel Spaß.
Oh, das ist ein guter Teaser.
Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, was ist dieses säuerliche Gesicht?
Aber David Leitch, da kriege ich Angst. Und Hardy, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Und der größte Lob gilt natürlich euch, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns bei Spotify bewerten, könnt auch einen Kommentar hinterlassen. Wir lesen die auch. Wir müssen die halt nur freigeben, ob sie dann auch andere Leute lesen dürfen. Und bei Apple könnt ihr uns auch bewerten. Würden wir uns drüber freuen. Ne?
Ja.
Ja, gut. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.